ist eins der ikonischsten Fotos des Holocaust. Ein Mann zielt auf sein nächstes Opfer, vor ihm ein Massengrab voller Leichen. Seit Jahrzehnten geht dieses Bild um die Welt, doch der Mann, der abdrückt, blieb lange anonym. Bis jetzt. Denn neue Recherchen, ein Zufallshinweis und modernste Möglichkeiten führten zu einer Spur. Der Schütze stammt mutmaßlich aus unserer Region. Tatort diesmal, tja, irgendwie Ostfriesland, aber die Geschichte spielt außerhalb Deutschlands. Mein Name ist Julian Reusch und in dieser Folge Tatort Nordwesten sprechen wir über einen Fall, der mit einem Foto begann, doch es ist weit mehr als eine Momentaufnahme. Über alle Hintergründe dazu spreche ich mit Fabian Steffens. Er ist Redakteur im Thementeam Polizei und Justiz der Nordwestzeitung. Moin Fabian, schön, dass du mal da bist.
Danke für die Einladung.
Sehr gern. Ich habe ja schon angedeutet, alles beginnt oder unser Fall beginnt mit einem Foto. Das habe ich dir mitgebracht und hingelegt, du hast es vor dir liegen. Magst du mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben, was man darauf genau sieht?
Also der Fokus ist vor allem ein Mann in Uniform, der mit einer Pistole auf einen vor sich knienden Mann zielt. Also der zielt ihm auf den Kopf. Im Vordergrund sieht man vor dem knienden Mann eine Grube, die ausgehoben ist und da drin sieht man schon zahlreiche Leichen. Also wir sind im Grunde Augenzeuge einer Mordaktion. Man sieht im Hintergrund noch bestimmt 15, 20 Leute, die meisten in Uniform, die ein bisschen gelangweilt, ein bisschen desinteressiert fast schon zugucken und diese Situation beobachten.
Ja, genau, wie du sagst, ne, das wird ja fast gleichgültig auch so bei einigen. Ne? Die gucken da einfach, ich finde noch der Schütze auch relativ markant, hat so eine Brille auf.
Genau, das Gesicht ist relativ gut erkennbar, ja. Das fällt vielleicht noch auf. Und das Opfer, das sozusagen sich bewusst ist, dass es in den letzten Momenten seines Lebens ist, guckt relativ direkt Richtung Kamera, also guckt den Betrachter förmlich an.
Ja, und ich finde halt auch durch die Uniform und das Bild ist schwarz-weiß, kann man auch einen historischen Kontext zumindest erahnen hier, ne?
Genau, das ist ein Bild aus dem Zweiten Weltkrieg und gilt gemeinhin als eine der Bildikonen des Holocaust.
Genau das ist es nämlich. Es ist eins der bekanntesten Holocaust-Bilder der Geschichte. Wenn ihr das jetzt auch nochmal sehen wollt, was wir hier beschrieben haben, schaut mal auf unseren Instagram-Kanal von Tatort Nordwesten vorbei. Natürlich mit allen Hinweisen und Warnungen versehen, dass es den Genozid zeigt, ein Nachweis von dem Genozid ist. Es ist nämlich relativ schonungslos die Grausamkeit und Brutalität der Tötung von vielen Jüdinnen und Juden im Zweiten Weltkrieg. Dieses Foto ist wirklich in unzähligen Magazinen, Büchern, Artikeln erschienen. Doch lange, eigentlich bis vor kurzem, waren kaum Hintergründe zu diesem Bild und auch kaum Hintergründe zu den Personen auf dem Foto. Du hast sie angesprochen, das Opfer, was relativ markant in die Kamera guckt, bekannt. Es wurde dann von Historikern ganz grob zwischen 1941 und 1943 datiert. Doch irgendwann erschien ein Artikel, genauer gesagt Anfang 2024 erschien ein Artikel bei den Kolleginnen und Kollegen der Welt und der hatte die Überschrift: Diese Bildikone des Judenmordes ist endlich entschlüsselt, und das hat dann einiges ins Rollen gebracht. Erzähl mal von dem Artikel.
Genau, das ist ein Artikel, der sich maßgeblich auf die Forschung von Jürgen Matthäus beruft, auf den kommen wir nochmal zu sprechen. Dieses Bild war jahrelang unter dem Titel Der letzte Jude von Vinica bekannt. Und Vinica ist ein kleines Dorf in der Ukraine. Die Annahme war, dass der Mord oder diese Mordaktion dort stattgefunden hat. Jürgen Matthäus, ein Historiker, der bis vor einigen Monaten an einem amerikanischen Holocaust-Forschungsinstitut gearbeitet hat, hat durch ein Tagebuch von einem Soldaten, was er gefunden hat, den Ort genauer eingrenzen können. Und zwar kam er zu der Erkenntnis, dass es vermutlich Berdichu...
Ja, wissen wir nicht so genau, wie es ausgesprochen wird. Berdichu, Berdichev, also es ist ein anderer Ort, nicht der, der bisher im Kontext genannt wurde, war.
Genau, ja. Dass es dort passiert sein soll, und zwar im Jahr 1941.
Wie hat er dann genau auch das Datum feststellen können? Du sagtest, er hat gerade ein Tagebuch dabei. Was stand da drin?
In dem Tagebuch waren weitere Fotos rund um diese gleiche Mordaktion, Bilder, die kurz davor oder kurz danach aufgenommen worden sein müssen. Auf einem der Fotos, die in dem Tagebuch waren, gab es eine handschriftliche Notiz. Da war vermerkt, dass das Bild vom 28. Juli 1941 stammen soll.
Da war das Datum und dann war ja sogar noch ein weiterer Satz, der auch noch dabei stand, der ja auch nochmal sehr spannend war dann.
Genau, da stand Erschießung von Juden durch die SS in der Zitadelle Berdichu oder Berdichev.
Genau. Und die Stadt ist etwa 150 Kilometer südwestlich von Kiew und somit wurde das erste Mal dieses historische Foto quasi, ja, fest datiert und irgendwie auch lokalisiert, wenn man so möchte.
Die Zeit ist vielleicht auch noch ganz spannend, wann es aufgenommen wurde. Ich habe gerade gesagt, Ende Juli 1941 und ungefähr 3 Wochen davor hat die deutsche Wehrmacht die Stadt eingenommen oder erobert. Und knapp 2 Wochen nach diesem Datum, an dem das Foto aufgenommen worden sein soll, kam Adolf Hitler zu Besuch in die Stadt. Und im Vorfeld dieses Besuchs sollten wohl möglichst viele Jüdinnen und Juden getötet werden.
Quasi für den damaligen, also für Adolf Hitler quasi das fertig gemacht werden der Empfang. So makaber das auch klingt, war das quasi eine Momentaufnahme dieses Fotos von ja, diesen Hinrichtungen.
Die Einsatzgruppe C hat dort maßgeblich dann dafür gesorgt, dass möglichst wenige Jüdinnen und Juden noch überleben.
Was ist die Einsatzgruppe C?
Das sind im Grunde so Art mobile Mordkommandos, kann man es vielleicht sagen, die hinter der Frontlinie aktiv waren. Also die haben nicht wie die Wehrmacht dann sozusagen an erster Linie gekämpft, sondern die haben den Terror im Hinterland verbreitet und die haben maßgeblich dafür gesorgt, dass Jüdinnen und Juden, staatliche Eliten, politische GegnerInnen, auch Sinti und Roma, alle, die in der NS-Ideologie keinen Platz hatten, getötet wurden. Also die haben auch einen maßgeblichen Beitrag zu dem Holocaust abseits der Vernichtungslager geleistet. Und das waren Männer, die aus der SS kamen, aus Polizeiorganisationen und die waren auch dem SS-Führer Heinrich Himmler unterstellt.
Genau, sie haben skrupellos alles getötet, was nicht in ihre Vorstellung gepasst hat. Dieses Foto hat vor allem das erste Mal die Öffentlichkeit gesehen. Das war, glaube ich, bei einem sehr entscheidenden Prozess. Zu dem kannst du auch noch mal kurz vielleicht 2, 3 Worte sagen.
Das Foto ist 1961 zum ersten Mal an die Öffentlichkeit gekommen, und zwar beim Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem. Adolf Eichmann war sozusagen der Organisator der Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden.
Und da wurde es das erste Mal quasi als Beweis vorgeführt, was da alles passiert ist. Du hattest ja gerade schon den Historiker angesprochen, Jürgen Matthäus. Der kam schon in diesem Weltartikel vor, und als dieser Artikel publiziert wurde, hat er ja nochmal spannende Rückmeldung gegeben. Vielleicht, bevor wir darüber sprechen, können wir sagen, alles, was wir jetzt besprechen, basiert halt auf seinen Forschungen, auf seinen Recherchen auch, ne?
Genau, das hat er maßgeblich in Publikationen in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, also so ein historisches Fachmagazin, veröffentlicht.
Genau, so. Wer hat sich jetzt bei ihm dann gemeldet, nachdem der Artikel draußen war?
Da haben sich vor allem, also er hat eine Vielzahl von Reaktionen bekommen, weil immer wieder Leute auch schockiert waren von dem Foto, wie wir ja auch. Aber es haben sich auch sehr viele Interessierte gemeldet, unter anderem ein Mann, der in einem OSINT-Forum aktiv war.
OSINT-Forum, okay, das musst du auch erklären.
Ja, OSINT steht für Open Source Intelligent. Das haben vielleicht viele mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs nochmal mitbekommen. Also das bedeutet im Grunde, dass man sich mit öffentlich zugänglichen Informationen möglichst viel Wissen aneignet. Das können dann Fotos sein, gerade ältere Fotos, Satellitenaufnahmen, Social Media Posts, alles, was so irgendwie im Internet vor allem rumschwirrt, was irgendwie öffentlich zugänglich ist, wofür man jetzt keine geheimdienstlichen Fähigkeiten braucht, um dran zu kommen, aber was sozusagen mit genug Interesse und genug Einsatz in der Recherche irgendwie auffindbar ist.
Okay, die haben sich gemeldet, und was hatten die dann für einen Plan?
Genau, dieser Jörg Olaf Schumacher, der sich bei ihm gemeldet hat, der hatte ein Interesse mit befreundeten Forumsmitgliedern, Jürgen Matthäus zu helfen, den Ort genauer zu identifizieren. Also wir haben ja eben schon gesagt, die Stadt war irgendwie bekannt, aber noch nicht genauer. Und die haben sich jetzt mit ganz viel Bildmaterial, mit historischen Postkarten, mit alten Karten, mit neuen Satellitenaufnahmen dran gemacht, rauszufinden, wo ist dieses Foto. Wenn man sich das Foto nämlich in einer besseren Auflösung anguckt, kann man im Hintergrund noch Details erkennen. Da sind dann Mauern, Schornsteine, Baumwipfel.
Das sieht halt aus, als wäre es draußen irgendwo, finde ich so, ne?
Genau, das ist auch draußen. Ich finde, jetzt als Laie ist es schwer, daraus jetzt einen Ort rauszufinden. Ja. Aber im Abgleich mit so alten Bildern und Postkarten und so weiter konnten sie die Zitadelle in Berdichu als Ort oder als mutmaßlichen Ort identifizieren.
Okay, damit hat man jetzt das wirklich ganz fest lokalisiert. Diese Zitadelle war der Ort des Geschehens. Man hat da irgendwie ja auch so 3D-Animationen, was weiß ich, also wirklich sehr kompliziert, was ich niemals könnte, haben sie das dann festgestellt.
Genau, vor allem dadurch erschwert, dass halt durch den Krieg vieles von der Zitadelle auch zerstört wurde. Also zu dem Zeitpunkt, als das Foto gemacht wurde, stand noch mehr als nach dem Krieg oder als heute da steht. Und irgendwie haben sie es trotzdem geschafft, den Ort zu identifizieren.
Ja, und sogar ja auch ungefähr die Uhrzeit. Also haben es, glaube ich, auf den Nachmittag dann grob datiert, ne?
Genau, durch Sonnenstand und Schattenwurf und so weiter.
Irre, was da alles möglich war. Also sie haben dann den Ort auf die Zitadelle festgelegt, und als sie dann weiter recherchiert haben, haben sie ja noch weitere Hinweise darauf gefunden auch.
genau, sozusagen wie Belege, dass die Annahme stimmt, weil es gibt ganz in der Nähe einen Gedenkstein, der in der Sowjetära noch erbaut wurde. Genau, und da steht drauf auf Russisch: Hier sind 960 sowjetische Bürger begraben, Opfer des deutsch-faschistischen Terrors. Mhm. Was ja einen weiteren Hinweis darauf gibt, dass es dort ein Massaker
gegeben der Deutschen
gegeben haben muss. Ja.
Und mit diesem Wissen ist man schon einen Schritt weitergekommen, aber es hat sich noch jemand bei Matthäus gemeldet.
Genau, dafür ist vielleicht erstmal ganz wichtig zu wissen, dass die Historiker berichten, dass sehr oft sich Leute bei ihnen melden, weil sie das Gefühl haben, auf irgendwelchen Holocaust-Bildern, vor allem bei Täterseite, Angehörige zu erkennen. Das sind oft nicht so belegbare Infos. In dem Fall war es aber wohl ein bisschen anders. Und zwar hat sich ein pensionierter Gymnasiallehrer bei Matthäus gemeldet, der die Vermutung hatte, dass der Schütze auf dem Foto der Onkel seiner Frau ist. Also,
dass er sehr konkret da jemanden erkannt haben will.
Genau. Der hat wohl gesagt, dass dieses Foto schon seit Jahren oder Jahrzehnten in der Familie Thema ist, weil es so eine große Ähnlichkeit gäbe, sowohl von der Uniform, von den Rangabzeichen.
Die Brille noch, ne?
Die Brille. Der Onkel war wohl auch zu dem Zeitpunkt in der Region mehr oder weniger eingesetzt. Das heißt, es gab sehr viel, was plausibel klang.
Aber das ist natürlich erstmal kein Beweis, jetzt so gesehen. Aber die Familie hat ja auch relativ selbst schon große Anstrengungen unternommen, selber was dazu rauszufinden, ne?
Der pensionierte Gymnasiallehrer vor allem, der hat 400 Seiten zusammengetragen, hat alles Mögliche recherchiert, was er über den Onkel seiner Frau herausfinden konnte. Er sagt, er wollte das als Mahnung an die nachfolgende Generation.
Achso, das hat er nicht veröffentlicht, sondern quasi im Familienbesitz gehalten.
Doch, er hat es auch veröffentlicht tatsächlich, so im Selbstverlag, aber...
Hm. Ja, okay, das ist natürlich jetzt nicht die große Reichweite, die man damit erzielt.
Genau, es sind so paar Exemplare irgendwie, aber sozusagen es ist eher für sich selbst gewesen.
Okay, und der meldet sich dann bei Matthäus und sagt, wir als Familie haben die Vermutung, das könnte unser Onkel gewesen sein. Wie hat der Matthäus darauf reagiert? Also man sagt mir nicht, ach ja, alles klar, ist gelöst.
Ja, der hat sich von dem Tippgeber, nenne ich ihn mal, sehr viel biografische Infos geben lassen, was der schon recherchiert hatte und hat das dann abgeglichen. Dazu ist vielleicht auch zu wissen, dass gerade die Recherchen zu so eher niedrigeren SS-Leuten auch schwierig ist, da gibt es nicht so viel. Mit den biografischen Infos, die er von dem Tippgeber bekommen hat und mit Informationen, wann er in welchen Einheiten war, konnte Matthäus es auf einen Namen eingrenzen. Und zwar kam er zur Überzeugung, dass es sich sehr wahrscheinlich um Jakobus Onn handeln muss.
Und der kommt aus unserer Region.
Genau. Der Gymnasiallehrer hat Matthäus dann bestätigt, dass genau der Onkel Jakobus Onn hieß.
Ah, okay. Und so war natürlich noch ein starker Hinweis mehr, dass er sagt, okay, das könnte wirklich passen.
Genau.
Und ich glaube, es spielte auch mit rein, dass dieses Foto, über das wir am Anfang gesprochen haben, es war zwar in diesem Prozess 1961 schon Thema, aber so diese große Öffentlichkeit für das Foto kam, ich glaube, ab den 90ern, späten Mitte 90er Jahre so. Und die Familie kannte es aber schon vorher.
Genau, die Familie kannte es schon mindestens 10 Jahre vorher, was so ein bisschen Matthäus darin bestätigt hat, dass es plausibler ist, dass es wirklich aus Familienbesitz kommt und er nicht einfach es in der Öffentlichkeit gesehen hat und dann dachte, wir haben da einen Bezug zu.
Also eine sehr heiße Spur einfach ist.
Ja.
Okay, also er hat dann diese 400 Seiten durch die Familie sich bestimmt durchgelesen. Ich meine, er hat auch Zugriff auf Fotos bekommen, die noch im Familienbesitz waren. Wie ging es dann weiter?
Ja, diese Fotos sind ein ganz wichtiges Stichwort. Da kommen wir vielleicht zu neuen Möglichkeiten,
ja.
Zu Dingen, die vielleicht in den 90er Jahren so noch nicht möglich gewesen wären. Stichwort KI, weil Matthäus hat sich da nochmal Unterstützung geholt, sowohl bei diesen OSINT-Experten als auch bei weiteren Fachexperten. Und zwar konnte er die Privatbilder, die Familie hatte von Jakobus Onn, die ihn sowohl in Uniform als auch in Zivilkleidung zeigen, mit einer KI-Software vergleichen lassen. Und dann konnte die KI berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit es sich bei dem Foto von der Mordaktion und den Privatfotos um das gleiche Bild handelt.
Also quasi eine Wahrscheinlichkeit hat ausrechnen lassen. Was ist dabei herausgekommen?
Ja, die KI kam zu dem Ergebnis, dass es sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,5 bis 99,9% um die gleiche Person handelt.
Ja, okay, das ist ja eine Riesenüberzeugung. Also ist das außergewöhnlich deutlich oder ist das, wenn man solche Bilder hat, schon die Regel, dass man solche Wahrscheinlichkeiten bekommt?
Ich bin kein KI-Experte und auch kein Historiker, aber ja. Alles, was ich von Matthäus jetzt lesen konnte, scheint es schon außergewöhnlich zu sein, gerade bei historischen Bildern aus diesem Zeitraum, dass es eine so hohe Übereinkunft gibt.
Also damit hat man jetzt wirklich fast die Sicherheit, dass es tatsächlich Jakobus Onn war, der auf diesen historischen Holocaust-Bild, was über Jahrzehnte veröffentlicht wurde, immer wieder gezeigt und benutzt wurde, wo man nicht wusste, wer zu sehen ist. Jetzt hat man das erste Mal die Überzeugung, das ist ein Mann aus Ostfriesland, Jakobus Onn.
Vielleicht müssen wir noch einschränken, dass es natürlich jetzt keinen gerichtlich bestätigten Zusammenhang gibt, aber die Wahrscheinlichkeit wirkt jetzt schon sehr hoch.
Also man geht schon schwer davon aus, dass das stimmt, aber genau, du hast recht, durch Gericht oder so wurde es noch nicht festgelegt. Jetzt müssen wir mal über Jakobus Onn sprechen. Wer war das? Wer ist das? Was ist das für ein Mensch gewesen?
Jakobus Onn ist 1906 geboren in Tichelwafen. Das ist ein kleiner Ort an der niederländischen Grenze, gehört zur Stadt Wehna im Landkreis Leer.
Ja.
Der Jakobus Onn kam aus einer Beamtenfamilie. Sein Vater war Lehrer und er hat selbst auch einen ganz ähnlichen Weg eingeschlagen. Nach dem Abitur hat er studiert und wurde dann Studienrat für Englisch, Französisch und Sport. Also im Grunde wurde er Lehrer.
Ja, auch sehr gebildetes Elternhaus, eher auch sehr also aus sehr gebildeten Kreisen kam er.
Genau, sonst kommt man, glaube ich, auch zu dem Zeitraum in den 20er Jahren, konnten einfach auch noch nicht so viele Leute studieren. Also, Eben. Dass dann jemand Lehrer wird, ist schon auch ein Hinweis darauf.
Okay, er wurde dann Lehrer, hat diesen Job ausgeführt. Wie ging es dann weiter? Wie ist seine Vita weiterhin?
Relevant für sein späteres Leben ist, dass er schon 1931 in die SA eingetreten ist und ein Jahr später in die SS wechselte.
Da können wir vielleicht auch mal einen historischen Kontext kurz geben, weil 1931 war die NSDAP oder auch die damit die SA, die da sehr angedockt war, schon zwar stark wachsend, aber noch nicht an der Macht. Die Machtergreifung war halt erst 1933. Somit war er auf jeden Fall deutlich früher als die Masse. Es war noch keine Pflicht einzutreten, sondern es ist sehr wahrscheinlich aus Überzeugung passiert, Karriere, Hoffnung, was auch immer damit irgendwie verbunden war. Er war auf jeden Fall deutlich vor der Zeit, wo es zur Pflicht wurde. Es gab da noch keinerlei staatlichen Druck. Es war sogar eher umgekehrt. 1931 sahen auch viele noch die Partei und die Bewegung skeptisch und als radikal an. Er war zwar kein Mitglied der ersten Stunde, aber eben schon relativ früh dabei. Ich finde, aus diesem ganzen Kontext und auch der Abfolge kann man ja eigentlich nur zum Schluss kommen, dass er wirklich ein Überzeugungstäter war. Oder wie würdest du das einordnen?
Genau, ich glaube, das kann man gut sagen. Wer schon bevor die Nazis überhaupt an der Macht waren, in die SA eintritt, macht das aus Überzeugung.
Wie war es denn dann weiter? Also er ist dann eingetreten, Adolf Hitler hat die Macht bekommen in Deutschland.
In den 30er Jahren hat sich Jakobus Onn vor allem in einem pädagogischen Bereich betätigt. Er war da Dozent an der Deutschen Kolonialschule in der Nähe von Kassel. Und einen starken Richtungswechsel gab es dann 1939. Ab August 1939 war er dann Mitglied der Dachauer SS-Totenkopfverbandes.
Und da hat er dann quasi ganz aktiv auch an den Mordaktionen wahrscheinlich mitgewirkt.
Ja, genau. Zumindest hat er das System am Laufen gehalten, weil das waren sozusagen die Wachmannschaften an den Vernichtungslagern.
Aber er hatte auch schon dann einen ungewöhnlichen Weg, weil eigentlich war er jetzt keiner, der den militärischen Weg von A bis Z verfolgt hat, ne?
Genau, man könnte ihn eher als Quereinsteiger in diesen Exekutivbereich sehen.
Kurze Werbung. Werbung Ende. Mit dieser Veränderung von der eher der lehrenden Tätigkeit, nenne ich es mal, zu der ausführenden, hat er dann auch da weitere Aktionen geleitet. Denn schon 1940 ging es für ihn ja auch weiter dann, ne?
In Dachau war er auch nur in etwa ein Jahr. Dann war er Schulungsleiter bei der Ordnungspolizei im besetzten Polen. Und wiederum einige Monate später, Anfang 1941, ist er dann zur vorhin schon erwähnten Einsatzgruppe C gestoßen und war da vor allem in der Ukraine im Einsatz.
Was du gesagt hast, diese, ja, man muss es so nennen, Säuberungsaktion hat er dann durchgeführt. Aber er ist dann auch wenig später gestorben.
Er ist 1943 im Kampf gegen Partisanen gestorben.
Das ist quasi die Lebensgeschichte von Onnen. Kann man dazu was sagen? Du hast ja schon ausgeführt, es war dieser ehemalige Lehrer, der viel zur familiären Geschichte recherchiert und rausgefunden hat. Wie sehr wusste die Familie Bescheid, was Onnen sein Leben lang tat?
Wahrscheinlich nicht viel. Es wurde wohl in der Familie immer nur darüber gesprochen, dass er irgendwie im Kriegseinsatz im Osten war und da auch gestorben ist. Das glaube ich, wie in vielen Familien, dass im Zweifel nicht so viel darüber bekannt war. Was aber vor allem entscheidend ist, es gab Briefe von Onn an seine Familie.
Aus der Kriegszeit, er hat quasi von der Front, wenn man so will, Briefe geschrieben.
Genau, er hat vom Einsatz Briefe geschrieben. Allerdings können wir und auch die Historiker, die leider nicht mehr lesen.
Wieso nicht?
Die Schwester von Jakobus Onn, das ist die Mutter der Ehefrau des Gymnasiallehrers, der sich an Matthäus gewandt hat. Die war in den 80er und 90er Jahren, hatte sie noch eingewilligt, dass ihr Schwiegersohn zu ihrem Bruder recherchiert und das Ganze aufbereitet und hat ihm auch Briefe gezeigt, hat die aber dann doch noch kurz vor ihrem eigenen Tod in den 1990er Jahren vernichtet.
Ach so, also der Gymnasiallehrer hat sie zwar einmal gesehen, gelesen, aber sie wurden danach vernichtet.
Genau, zumindest Teile hat er gelesen. Nach dem, was Matthäus schreibt, konnte er sich jetzt da nicht an besondere Sachen erinnern. Also vermutlich ist weder besonders blutrünstig noch besonders kritisch mit dem Regime umgegangen, aber...
Das wäre ja auch so eine Frage, ne? Wie sehr war er denn in dem Regime, in der Struktur aufgegangen auch? Also wie linientreu war er?
Das ist, wie gesagt, schwer zu sagen, da wir die Briefe nicht kennen. Es gibt nur ganz vereinzelt Überlieferungen. Wir können nur sagen, was wir sozusagen an Fakten wissen, dass er schon eben vor Machtantritt der Nazis in der SA und SS war, was nach Überzeugungstäter klingt.
Genau, gab es noch einen Briefwechsel mit dem Pfarrer oder so?
Genau, er hat während dem Krieg einem Pfarrer in seiner Heimatregion geschrieben und sich beschwert, dass er ein Drückeberger sei, weil statt da irgendwie von der Kanzel zu predigen, soll er lieber nach in den Krieg kommen und würde als Soldat gebraucht werden. Klingt jetzt nicht nach Widerstandskämpfer.
Ist denn Onnen dann irgendwie auch hofiert worden in dem NS-System oder hat er da groß Karriere gemacht? Kann man dazu was sagen?
Ja, eher ganz im Gegenteil. Also nach dem, was Matthäus anhand der Uniform und so weiter identifizieren konnte, war er SS-Unterscharführer. Das ist ein relativ niedriger Rang. Dafür, dass er selbst an diesen Mordaktionen beteiligt war.
Trotz aller Gräueltaten, die er gemacht hat, die ja eigentlich wieder von den Entscheidern, sag ich mal, in dem System ja befürwortet wurden. So.
Das scheint trotzdem keine Garantie für Beförderung gewesen zu sein. Also vielleicht auch, weil er ein Quereinsteiger war, ist er in der Hierarchie der Nationalsozialisten ein relativ kleines Tier geblieben.
Eine Frage möchte ich nochmal kurz, um aufs Bild zurückzukommen, stellen. Wir haben jetzt den Täter identifiziert. Weiß man denn dann auch, ich nehme an, die Historiker haben auch versucht, zum Opfer was herauszufinden. Konnte man sagen, wer da der Mann ist, der da gekniet hat?
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also es war ein großes Anliegen von Matthäus, dem Historiker, was rauszufinden über das Opfer, dass es eben kein so Ungleichgewicht gibt zwischen Täter und Opfer. Tatsächlich hat er es aber bisher noch nicht geschafft, das Opfer zu identifizieren. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist natürlich unklar, wo das Opfer herkommt. Also wir nur dadurch, dass wir wissen, in welcher Stadt das Opfer getötet wurde, heißt es ja nicht, dass die Person aus der Region kam. Also gerade in diesem Kriegszustand gab es ja auch einfach viel Bewegung.
Und zum anderen muss man auch sagen, wir haben ein Dorf in der jetzigen Ukraine. Da spielt natürlich auch noch mal die aktuelle Situation mit rein.
Nicht nur die aktuelle Situation, sondern schon allein während dem Zweiten Weltkrieg wurde natürlich viel zerstört, viel an Bildern, was es gab, auch verbrannt. Und wie gesagt, was du ansprichst, seit 2022 im aktuellen Krieg in der Ukraine werden zum einen weitere Bestände zerstört und viele haben auch vielleicht wichtigere Probleme aktuell, als in irgendwelchen Archiven rumzuwühlen.
Also so wie ich es verstanden habe, Matthäus hat sich schon an einen Historiker in der Ukraine gewandt. Man hat ein bisschen was versucht, aber ja.
Genau, ein Historiker hat auch 10 Monate lang versucht, sogar noch was rauszufinden unter den erschwerten Bedingungen. Und die haben auch Bilder gefunden, aber die KI-Vergleiche in dem Fall kamen zu keinen überzeugenden Ergebnissen, sodass sie nicht glauben, dass das die Person ist.
So ist noch diese Identität bisher ungelöst. Man weiß nicht bis heute, wer das wirklich war. Lass uns weiter über Onnen sprechen. Wir haben jetzt herausgefunden, er kommt aus dem Landkreis Leer aus Wena. Ich nehme an, dass man auch natürlich da mal jetzt ein bisschen recherchiert hat. Was gibt es dazu zu sagen?
Ja, es fällt vor allem, oder es ist relativ schnell aufgefallen, dass es in Wena ein Mahnmal gibt, bei dem an die Opfer von Krieg und Terror gedacht wird. Und da steht Jakobus Onn mit drauf.
Namentlich als Opfer steht er da drauf.
Genau, hat natürlich einen faden Beigeschmack, wenn man jetzt weiß, dass er vor allem, dass er Täter ist.
Ein absolut grausamer Täter, ja. Okay, man kann natürlich jetzt dafür halten, dass zu der Zeitpunkt, wo sein Name da drauf gedruckt wurde, vielleicht einfach nicht bekannt war, ne?
Dadurch, dass er im Krieg gefallen ist, war er sozusagen automatisch von der Liste von potenziellen Tätern gestrichen und da wurde gar nicht weiter nachgegangen, ob er vielleicht Täter ist.
Genau, das passiert tatsächlich dann, oder ist regelmäßig so gehandhabt worden damals.
Genau, ist bei weitem kein Einzelfall, ist in sehr vielen Fällen der Fall gewesen.
Absolut. Aber jetzt hat man ja diese starke Vermutung, man kann schon sagen fast Überzeugung, dass es eben bei ihm anders war. Wie hat man jetzt mit dieser neuen Information reagiert?
Ja, tatsächlich hat die Stadt Vena und vor allem die Fraktion im Stadtrat und verschiedene Gruppen, die so an der Gedenkarbeit in Vena beteiligt sind, relativ schnell nach der Veröffentlichung durch Jürgen Mattheus reagiert. Und der Stadtrat hat sich darauf geeinigt, dass der Name von Jakobus Onn auf dem Mahnmal mit einer Plakette überdeckt wird und es dann aber einen Hinweis darauf gibt, dass es an einer anderen Stelle in Vena an einem Gedenkort eine ausführliche Infotafel zum Leben und zu den Taten von Jakobus Onn geben soll.
Ja, finde ich eigentlich einen sehr gesunden Umgang mit so einer Situation.
Genau, die wollten vor allem es nicht einfach überkleben, also man hätte es ja auch einfach abdecken können, dass man es nicht mehr sieht, aber das wollten die Verantwortlichen in der Stadt explizit nicht, weil sie nicht wollten, dass es so wirkt, als würde einfach ein Schlussstrich drunter gezogen werden, genau, sondern sie wollen sich damit auseinandersetzen.
Finde ich sehr gut, du hast glaube ich auch mit dem Bürgermeister dazu Kontakt gehabt, ne?
Der Bürgermeister benennt es explizit, also er hat gesagt, das Unrecht kann damit nicht ungeschehen gemacht werden, aber die Erinnerung und die Auseinandersetzung damit, das sei das Mindeste, was sie tun können und was sie tun müssen.
Finde ich sehr auf den Punkt gebracht und ich finde, hier passt auch ganz gut unsere Rubrik am Ende, denn damit schließen wir langsam die Akte dieses Falls, doch eine Erkenntnis bleibt. Unbequeme Wahrheiten, davon bin ich überzeugt, gehören ans Licht. Der Fall dieses Fotos zeigt uns, dass Geschichte nie wirklich abgeschlossen ist. Sie liegt halt nicht geordnet in Archiven, nicht sauber verpackt in Büchern. Sie lebt in Bildern, Erinnerungen, Familiengeschichten und manchmal auch in einem einzigen Foto, das jahrzehntelang durch die Welt geht, ohne dass jemand weiß, wer darauf zu sehen ist. Und dann plötzlich ergibt alles ein neues Bild. Durch Zufall, durch Forschung, durch Technik und durch den Mut, genauer hinzusehen und Arbeit reinzustecken. Dass der Schütze auf diesem Foto mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Ostfriesland stammt, aus einer Gemeinde, die vielen von uns auch vertraut klingt, ist für manche ein Schock. Und doch zeigt es etwas, das wir oft verdrängen. Täter kamen nicht nur aus weit entfernten Orten, nicht nur aus dem System, nicht nur aus einer anderen Welt. Sie kommen aus unseren Städten, unseren Dörfern, unseren Nachbarschaften. Das zu erkennen ist unbequem, keine Frage. Es rüttelt an unserem Selbstbild, aber genau darum ist es so wichtig. Denn Aufarbeitung heißt nicht, die großen Linien der Geschichte zu erzählen. Aufarbeitung heißt auch, sich den lokalen Spuren zu stellen, den Namen, den Biografien, den Taten, die in unserer Nähe begangen wurden oder von Menschen, die hier lebten. Es heißt, sich dem Unbehagen nicht zu entziehen. Es heißt, zu akzeptieren, dass Täter nicht gesichtslose Monster waren, sondern Menschen, die bewusst Entscheidungen trafen, die brutal grausam und zutiefst unmenschlich waren. Und dass diese Entscheidungen nicht irgendwo stattfanden, sondern bei uns in der Nachbarschaft. Dieses Foto zwingt uns dazu hinzusehen und es erinnert uns daran, dass Wegsehen immer der erste Schritt des Vergessens ist. Unbequeme Wahrheiten gehören ans Licht, nicht weil sie angenehm sind, sondern weil sie notwendig sind. Nur wenn wir sie anerkennen, können wir als Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Davon bin ich wirklich überzeugt. Für die Vergangenheit, für die Gegenwart und für die Zukunft, in der so etwas nie wieder geschehen darf. Fabian, vielen Dank, dass du uns die Geschichte heute erzählt hast.
Sehr gerne.
Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört, dass es mir besonders wichtig ist, solche historischen Fälle immer wieder zu erzählen, weil ich tatsächlich an diese Aufarbeitung sehr, sehr wichtig finde, dass man die betreibt. Wenn ihr das ähnlich seht, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über jede positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das hilft uns nochmal, neue Menschen zu erreichen. Und auch wenn ihr in eurem Umfeld Menschen habt, denen dieses Thema vielleicht am Herzen liegt, leitet es gern weiter. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss.